Nie war die maritime Branche spannender. Wir erleben einen Umbruch in fast allen Bereichen, von der Meeresforschung bis hin zu Schiffsantrieben. Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind einige wichtige Themen des maritimen Clusters Norddeutschland. Seien Sie dabei. Unser Podcast, das MCN-Radar, liefert spannende Einblicke in die maritime Welt. Dies ist Folge 8. Die Hochschule Hannover, die Stadt Ulm, der Niederländische Fußballverband und die Finanzaufsicht BaFin haben alle etwas gemeinsam. Sie wurden nämlich alle Opfer von Cyberangriffen. Und das nicht etwa in den letzten Jahren, wie man vermuten könnte, sondern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in den letzten 2 Monaten. Cyberangriffe häufen sich, werden auch besser und vor allem auch koordinierter ausgeführt und bedrohen mittlerweile auch die gesamte Wirtschaft. Der Spiegel berichtete erst im Juni 2023, dass mittlerweile jedes 10. deutsche Unternehmen Opfer von Cyberangriffen im vergangenen Jahr geworden ist. Und es ist nicht nur die organisierte Kriminalität, die hinter den Attacken steckt, sondern auch aktive oder ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und staatliche Akteure sind oft verantwortlich für diese digitale Bedrohung. Und oft gilt, je globaler ein Unternehmen agiert, desto attraktiver ist es auch für Angriffe aus dem Netz. Ja, und ein global agierender Wirtschaftszweig ist ohne Zweifel die maritime Wirtschaft. Auch dort gab es in der Vergangenheit Cyberangriffe zu Genüge. In diesem Jahr noch wurde die Bremer Lürsenwerft, die vor allem für teure Luxusjachten bekannt ist, Ziel von Hackern. Es gab Angriffe auf die Flensburger Schiffbaugesellschaft und Nobiskrugwerft oder, und diese Zahl hat mich am meisten schockiert, der Hafen von Los Angeles, der sich laut eigener Aussage monatlich 40 Millionen Cyberangriffen ausgesetzt sieht. Grund genug für uns im MCN-Radar, mal auf die Bedrohungslage zu schauen und vor allem die Frage zu klären, wie man sich eigentlich verteidigen kann. Dazu bin ich nicht alleine hier, sondern habe 2 Gäste ans Mikrofon eingeladen und die möchte ich gerne einmal ganz kurz vorstellen. Das ist einmal der Herr Hanno Wiese, er ist Unternehmer und Gründer der Infrastrat GmbH aus Glarus, Teilzeitdozent für Cybersicherheit für die Hochschule Luzern in der Schweiz und Mitinitiator von Projekten zur Verbindung des europäischen Mittelstands mit der internationalen Tech-Startup-Pipeline. Und Herr Achim Fischer-Erzig, er ist geschäftsführender Gesellschafter der Nordwest-Assekuranzmakler ProRisk GmbH und Co. KG in Hannover, ein Unternehmen der Lampe und Schwarze Gruppe und außerdem Referent bei VDS Fachseminaren Cyberversicherung. Ja, hallo meine Herren, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute an diesem Podcast teilnehmen.
Danke.
Sehr gerne.
Ja, ganz zu Anfang wollen wir uns doch einmal eine gemeinsame Wissensgrundlage schaffen und einmal drauf schauen, welche Arten von Cyberbedrohungen es überhaupt gibt und welche Risiken es auch gibt und wie gefährdet deutsche Unternehmen tatsächlich sind. Herr Fischer-Erzig, können Sie so ein bisschen die Lage einmal skizzieren und einschätzen, wie groß ist diese Bedrohungslage eigentlich?
Ja, Herr Müller, Sie haben das ja schon sehr gut beschrieben, wie die aktuelle Situation aussieht, wobei uns, denke ich mal, allen klar ist, dass das, was in den Medien auftaucht, nur die Spitze des Eisbergs ist. Und es nach wie vor so ist, dass die Unternehmen da sich, ich nenne es mal bewusst, wegducken, falls, wenn es sie erwischt hat, mit der Kommunikation über den Angriff auch die Ursache und auch die Auswirkung und eine riesige Dunkelziffer dann im Hintergrund steht. Und was wir eben beobachten, das ist eben jetzt zusätzlich zu dem, was nochmal die Historie beobachtet, was auch der neue BSI-Report dann eben bringt, das ist rückwärts gewendet. Was wir eben sehen, ist eine hohe politische Bedrohungslage und eine hohe Dynamik an Angriffen, die dann eben KI unterstützt ist und eine hohe Angriffsfrequenz auch auf kleinere Unternehmen, einfach der Tatsache geschuldet, dass die Geschäftsmodelle der Cyberkriminellen sich im Moment etwas ändern müssen, aufgrund von, sagen wir, technischen Verbesserungen, aber auch Sanktionsthemen, dass da kein Lösegeld mehr überwiesen werden kann. Und somit kleine Unternehmen in hoher Frequenz, und Sie haben es ja auch gerade gesagt, der Port von Los Angeles, auch insbesondere diese kritischen Infrastrukturen extrem im Fokus sind. Und das wird auch in dem kommenden Jahr, Ausblick 2024, noch heftiger werden. Also höhere Frequenz, höhere Professionalität, unterstützt durch KI und so Themen wie Deepfake, also dass dann die Kunden, also beziehungsweise unsere Kunden, beziehungsweise die Unternehmen sich dann mit ganz neuen Dimensionen konfrontiert sehen.
Das finde ich schon ein ganz spannendes Thema, diese neuen Dimensionen. Herr Wiese, vielleicht können Sie das ja ein bisschen noch ergänzen. Also es ist ja nicht mehr so, dass da ein paar E-Mails ausgelesen werden und sich dann von den Rechnern gezogen werden, oder? Also welche Arten von Cyberbedrohung gibt es denn da?
Ja, also was wir natürlich hauptsächlich derzeit sehen, sind organisierte Kriminalität, könnte man sagen. Das kann auch staatlich unterstützt sein. Das ist immer schwer wirklich zuzuordnen. Aber was wir sehen, sind Ransomware-Angriffe, sind der Versuch, Geld zu erpressen hauptsächlich. Der Versuch, die kritischen Infrastrukturen, also die Versorgung der Bevölkerung zu beeinträchtigen oder tatsächlich physische Schäden zu verursachen, ist bisher noch nicht im Vordergrund. Das ist aber natürlich eine der Triebfedern für viele der Regularien, der Vorschriften, die jetzt weltweit oder auch in den verschiedenen nationalen Rahmen eingeführt werden, um natürlich die kritischen Infrastrukturen, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, auch in Fällen, wie es eben schon anklang, von geopolitischen Auseinandersetzungen, sodass diese kritischen Infrastrukturen, die Anlagen, nicht ungeschützt Angriffen ausgesetzt sind.
Dann schauen wir doch jetzt mal konkret auf die maritime Branche. Da hatte ich ja eben auch schon ein paar Beispiele dafür, dass auch sehr viele maritime Unternehmen mittlerweile Cyberangriffen ausgesetzt sind. Herr Fischer-Erzig, das ist ja auch ein Thema, was Sie ganz genau beobachten. Also wie groß ist denn da die Bedrohung für die maritime Branche und was passiert denn da bei Cyberattacken?
Also es gibt keine Besonderheit für die maritime Branche, weil es ist dem Angreifer ziemlich egal, im Allgemeinen gesprochen, wen er da jetzt vor sich hat. Die Angriffsszenarien sind ja arbeitsteilig. Also die Angreifer suchen nicht unbedingt nach Branchen, sondern sie gucken erstmal, wo finde ich Schwachstellen. Schwachstelle ist der Mensch, Schwachstelle sind nicht gepatchte Software-Systeme. Schwachstellen sind auch End-of-Life-Systeme, solche Themen. Das wird gesucht. Danach wird weltweit dann eben im ersten Schritt das Ganze ausgerollt. Und dann erst vertiefen sich die Angreifer, wenn sie eine Schwachstelle gefunden haben, dass sie sagen, okay, der maritime Bereich könnte interessant sein, wobei es denen dann auch wiederum egal ist, ob es die Landseite betrifft oder die Schiffsseite. Die Diskussion haben wir dann auch immer wieder. Und insofern sehen wir die Anzahl und klar dann eben auch noch das Thema neben der Erpressung auch das Thema politische Dimension. Das betrifft insbesondere die Häfen. Das wird sich dann auch weiterentwickeln. Aber insofern ist dann die maritime Branche genauso wie alle anderen dann dieser Menge an und auch Qualität an Angriffen ausgesetzt. Aber natürlich die Abhängigkeit der IT-Systeme, sowohl Schiffs- als auch Logistikseite, ist natürlich sehr, sehr hoch. Und insofern ist die maritime Branche ein sehr lohnendes Angriffsziel.
Wenn wir jetzt gerade von Schwachstellen sprechen, wir haben natürlich in der Vergangenheit, vor allem auch durch die Corona-Pandemie, sehr viel Wechsel ins Homeoffice oder auch die Möglichkeit, eben ins Homeoffice zu gehen. Da sind viele Firmengeräte dann in privaten Netzen unterwegs. Ist das so eine Schwachstelle und ein Sicherheitsrisiko?
Sicherlich. Also das Arbeiten von zu Hause hat viele Firmen vor Herausforderungen gestellt, hängt sehr oft allerdings davon ab, wie diese Firmen aufgestellt sind, wie insbesondere ihre IT-Systeme, ihre Architekturen aufgesetzt sind und hat einige, es ist ja auch schon einige Jahre her nun, dass das ausgelöst wurde, hat eine ganze Reihe von Firmen auch schon dazu gebracht, ihre Architekturen zu überdenken, Neuerungen einzuführen, neue Systeme einzuführen. Alles in allem, aus meiner Sicht, ist die Bedrohungslage durch das Arbeiten von zu Hause nicht besonders nach oben gegangen.
Und wie sieht das aus mit dem Wechsel von vielen Firmenaktivitäten in Cloud-Dienste? Also es musste da ja auch viel an Infrastruktur geschaffen werden. Viel läuft mittlerweile um Cloud-Dienste. Und ich habe schon oft gehört, diese seien ja automatisch sehr sicher, weil die werden ja überprüft. Stimmt das denn oder ist das ein Trugschluss?
Ja, vielleicht nochmal zurück zum Thema Homeoffice. Also wir regulieren ja auch die Schäden, die hinten raus dann eben auftreten. Und da sehen wir schon, dass dieses Thema Homeoffice einen signifikanten Einfluss hat, weil viele Unternehmen immer noch nicht das Thema Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung flächendeckend eingeführt haben und auch nochmal teilweise die Mitarbeiter immer noch von privaten Endgeräten aus arbeiten und dann auch der VPN-Tunnel immer noch nicht so aufgebaut wurde, wie es dann eben sein sollte. Also diese Infrastruktur ist eben immer noch sehr fragil, auch 3 Jahre nach der Pandemie oder fast 4 Jahren. Und dann das Thema Cloud, da sehen wir auch eben auch die ersten Schäden. Klar ist die Cloud im ersten Schritt natürlich sicherer, aber sie ist natürlich auch ein lohnenderes Angriffsziel für die Angreifer. Ja, also das hat man ja jetzt mehrfach schon festgestellt. Ob das SolarWind war, das war eine Schwachstelle, oder aber eben jetzt bei dem Move-IT, das ist so das für mich, wo ich auch persönlich viele Schäden im Moment betreue, dass dann eben ein File-Distributor dann gehackt wurde und dann die Angreifer auf unerfassbar viele Datenzugriff hatten und natürlich auch der Datenabfluss. Ich glaube, das war bisher der größte Hack, den es gab in puncto Daten, die verloren gegangen sind. Und das ist halt die Gefahr zu dem Thema Cloud, dass die Cloud-Dienste auch gehackt werden können und dann natürlich der Hebel viel, viel größer ist. Vom Grundsatz her sicherer, ja, aber wenn wir kritische Infrastrukturen beraten, sagen wir so wenig wie möglich in die Cloud. Also das ist ein Trend, wo wir sagen, muss man sich genau angucken.
Aber kann man sich denn an der Stelle schützen? Also gibt es eine Möglichkeit für sich selbst, die Cloud-Dienste sicherer zu machen, oder begibt man sich da vollkommen in die Hände der Betreiber?
Also es gibt natürlich, aber Herr Wiese, können Sie mich gerne ergänzen, Sie sind da auf der IT-Ebene bestimmt der Fachmann. Es gibt natürlich Möglichkeiten, also wenn ich jetzt hier die Cloud das ist immer so das große Beispiel, von Microsoft nutze, also die 365, da gibt es verschiedenste Level, wie ich mich schützen kann oder beziehungsweise welches Level ich dann kaufe. Die sind natürlich unterschiedlich teuer, aber wenn ich da das höchste Level einkaufe, dann habe ich da eben auch schon einen sehr hohen Sicherheitsstandard, ja. Und ich habe auch dann eben verteilte Sicherungen. Also man ist nicht irgendwo nur in einer Partitur dann eben abgesichert, sondern es gibt da auch Möglichkeiten, das zu bedenken, was passiert, wenn die Cloud ausfällt, ja.
Ja, ich bin auch fokussiert natürlich auf Anlagen, Cybersicherheit, da spielt natürlich die IT-Seite immer mit rein, aber ich kann das auch bestätigen, also generell ist der Setup gerade gegen Datenverlust bei den Clouds sicherlich deutlich viel besser, aber es kommt natürlich auch darauf an, was dann auf der Cloud passiert, also was die Unternehmen auf einer Cloud veranstalten, welche Anwendungen sie dort zur Anwendung bringen. Und von daher gibt es verschiedenste Faktoren. Man kann nicht einfach sagen, Cloud ist Cloud und ist sicher, aber die Angreifbarkeit von Clouds, unabhängig von der Attraktivität, sie anzugreifen, die Angreifbarkeit von Clouds ist deutlich geringer, ist deutlich besser geschützt, alles in allem als Server in insbesondere dem Mittelstand, der es immer schwer hat, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen wie die ganz Großen.
Da würde ich jetzt mal gerne ein bisschen genauer auf die maritime Branche schauen. Herr Fischer-Erzig, Sie hatten das eben schon mal ein bisschen anklingen lassen, dass die Bedrohungslage da für die maritime Branche gleich ist wie für alle Branchen auch. Also da wird keine Ausnahme gemacht, aber mich würde an der Stelle jetzt mal interessieren, unterscheidet sich die Cybersecurity bzw. die Bedrohungslage eigentlich an Bord von denen an Land? Also sind zum Beispiel Schiffe anderen Bedrohungen ausgesetzt als Häfen?
Grundsätzlich nein. Also die Abhängigkeit der Schiffe, wenn Sie sich mal so einen Neubau angucken, na, das sind fahrende Computer, genauso wie bei Autos eben auch. Und die sind sehr, sehr stark vernetzt mit der Landseite. Also da gab es ja auch diesen Hack von DNVGL, wo dann eben, die haben dann die Steuerungsdaten ausgelesen und gehostet und eben genau, das ist eben das Thema Cloud, dieser Bereich wurde dann beim DNV dann angegriffen. Das war natürlich schwierig, aber das ist ein ganz normaler Vorgang, den kennt Herr Wieser bei Anlagensteuerung genauso. Man hat immer das Thema, ich habe eine Administrations-IT und ich habe eine Steuerungs-IT. mit eben Industriesteuerungen, die da verbaut wurden, in den Anlagen. Und in dem Fall ist die Anlage eben ein Schiff. Und da haben wir eben genau das Gleiche wie eben auf Land. Wir haben eine Produktionsanlage oder ein Schiff mit veralteter IT, weil die einfach mal gebaut wurde, wie sie gebaut wurde, IT-seitig, und die ich auch so schnell nicht ändern kann. Ja, also das ist das Problem. Also ich kann auf den Schiffen jetzt nicht alles rausreißen und neue Steuerungssysteme einbauen und muss dann eben mit dem leben, was ich habe, und muss es segmentieren. Und das Ganze ist natürlich relativ aufwendig, aber es ist ganz einfach so, dass die Vernetzung bei den Schiffen zunimmt und damit auch die Risikolage dann angegriffen zu werden. Und bei den Schiffen ist es natürlich dann eben fataler, wenn dann eben, sagen wir mal, die Ballasttanks betroffen sind. Es ist fataler, wenn die dann eben, ich sag's mal, ferngesteuert werden. Und das vielleicht mal als ganz klarer Hinweis im Gegensatz zu der Landseite. Wenn ein Schiff gehackt wurde und aufgrund dieses Hacks ein Schaden am Schiff entsteht, ist dieser Schaden nicht versichert. Die Schiffe haben also in ihrer Schiffskasko alle einen Cyberausschluss. Das ist auf der Landseite nicht so. Wenn Ihnen heute Ihre Fabrik abbrennt, weil eben die Alarmanlage, die Feuerlöschanlage oder die Brandmeldeanlage gehackt wurde, ist es noch nicht so, dass da der Ausschluss in der Feuerversicherung drin ist. Auf der Schiffsseite ist das so. Also die Bedrohungslage ist die gleiche mit den Industriesteuerungen, die gleiche Problematik, ob ich die noch patchen kann oder nicht. Aber die Auswirkung ist eine ganz andere. Und das müssen die Reeder verstehen. Also die fahren da draußen teilweise unversichert aufgrund eines Cyberhacks. Der Schiffsschaden, der Schaden am Schiff, auch die Havarie, wäre nicht versichert. Das ist flächendeckend so, weltweit so. Das ist ein Standard, aber wird im Moment noch weitgehend ignoriert.
Haben wir auch sehen können bei der Havarie von Ever Given, also die Konsequenzen unter Umständen, gerade bei den großen Schiffen, die Konsequenzen sind halt andere als zum Beispiel ein einzelner Hafen oder ein einzelner Bereich eines Hafens oder einzelne Kräne oder auch IT-Systeme. Die Konsequenzen bei Schiffen können drastischer sein und wie auch gerade angesprochen schon natürlich die Sicherheit könnte betroffen sein, dadurch auch der Umweltschutz. Also die Konsequenzen sind einfach bei den Schiffen unter Umständen gravierender und natürlich noch gravierender, wenn das entsprechend nicht von einer Versicherung abgedeckt wird, um die Schäden zu beheben.
Das finde ich auch ein interessanter Punkt, den Sie auch gerade genannt haben. Das hört sich für mich so ein bisschen an, dass an den Kosten für IT-Sicherheit immer noch gespart wird, oder? Also ich meine, es ist doch eigentlich mittlerweile klar, welche Bedrohung von Cyberangriffen ausgeht. Aber so wie Sie das Szenario gerade ein bisschen beschreiben, sind das irgendwie Kosten, die man sich dann doch nicht erlaubt, oder?
Ja, vielleicht darf ich da mal reinspringen. Ich glaube, was oft passiert ist, man schaut auf Digitalisierung, Vernetzung, Automatisierung und schaut, was das für Vorteile bringen kann, für wirtschaftliche Vorteile und denkt es eben nicht bis zum Ende durch, rechnet nicht ein, dass eine IT-Sicherheit natürlich Teil einer Digitalisierung sein muss und deshalb auch Teil der Amortisierung einer solchen Maßnahme und ist dann oftmals oder regelmäßig überrascht, wenn dann zusätzliche Kosten entstehen, die einfach so nicht in der Planung waren, die aber von vornherein im Prinzip nur ignoriert wurden. Also ich glaube, das wäre der große Schritt, dass wenn man sieht, man vernetzt Schiffe, man vernetzt Anlagen, man macht sich abhängig von zusätzlichen digitalen Möglichkeiten, dann gehört dazu eben auch, dass man die ursprüngliche Verfügbarkeit, die ursprüngliche Zuverlässigkeit wiederherstellt. Dazu gehören die IT-Kosten. Ich glaube, wenn das erstmal einen gewissen Rhythmus gewinnt, dann ist die Diskussion auch nicht die ganze Zeit, ja, muss ich das jetzt machen? Wo soll ich das Geld hernehmen? Sondern ist einfach die Frage, welche Maßnahmen priorisiere ich und wie viel, also in welcher Reihenfolge führe ich die ein?
Sehr gut dargestellt. Also das ist das Grundproblem, dass da immer noch, deswegen auch sagen wir, der Vortrag, den Herr Wieser vorhin ansprach von unserer Seite, es ist immer noch erstaunlich, wo man Vorstände, Geschäftsführer, Entscheidungsträger abholen muss, weil es einfach auch ganz klar erklärbar, weil es einfach nicht ihr Daily Business ist. Für uns ist das klar, wo wir uns jeden Tag damit beschäftigen, Herrn Wieser und uns. als Versicherungsmakler, die wir auch die Schäden dann regulieren. Für uns ist das klar, was getan werden muss. Es ist unverständlich, dass es nicht getan werden muss. Aber wenn ich mich auf den Stuhl eines Geschäftsführers eines Unternehmens setze, der sich mit 1000 Sachen beschäftigen muss, ist natürlich dann das Thema Kosten ein Aspekt. Und wenn er die Konsequenzen, aber das ist dann eben unser Job, das aufzuzeigen, nicht im Detail kennt, wenn man mit denen dann ins Gespräch gekommen ist und das dann auch mal analysiert hat, sagen die, okay, dann lass es uns nochmal von vorne aufbauen. Dann hat man das Problem, dass man teilweise mit Altsystemen umgehen muss, kann man auch. Und die gute Botschaft dabei ist, ich arbeite ganz stark, ich denke mal, Herr Wiese, Sie auch, mit dem 20-80-Prinzip, also mit 20% Aufwand können wir 80% erreichen. Es sind unheimlich viel organisatorische Themen, angefangen von Mitarbeiterschulung über auch dieses Thema Multifaktor-Authentifizierung einführen. Das sind Sachen, die kann ich ohne riesigen Aufwand heutzutage auch kostengünstig dann eben implementieren. Und wie gesagt, Kosten ist immer auch eine Frage, was für ein Schadensszenario und welche Eintrittswahrscheinlichkeit ist auf der anderen Seite. Und wenn man das mal transparent macht, also wir erarbeiten da immer sogenannte Roadmaps, dann habe ich ganz viele Maßnahmen, die sich schnell und in Relation zu dem Schadenausmaß dann eben auch kostengünstig umsetzen lassen und man trotzdem seine IT-Sicherheit signifikant hochfährt. Also es ist nicht so, dass man in digitaler Hoffnungslosigkeit versinken muss, aber wie Herr Wiese schon gesagt hat, man muss es zu Ende denken. Und das kann ich jederzeit tun mit einer Analyse, mit einem Plan, wie muss ich es aufsetzen. Und wenn ich die Chance habe, neu zu beginnen, dann eben auch von vornherein das Ganze zu Ende denken und sagen, okay, mein Wettbewerbsvorteil ist IT-Sicherheit, ist Wettbewerbsfähigkeit durch Verfügbarkeit, durch eben diese IT-Sicherheit, die immer mit der Digitalisierung einhergeht.
Ja, ich bin selber immer ein bisschen hin und her gerissen. Soll die IT-Sicherheit, die Cybersicherheit ganz vorne dran stehen? Soll sie ein separates Thema sein, das separate Aufmerksamkeit bekommt und einen separaten Platz in den Vorständen der Firmen? Oder sollte man versuchen, dahin zu kommen, wo die Arbeitssicherheit, wo der Umweltschutz, wo die allgemeine Compliance heute ist, dass man sie mit einreiht, dass man sie immer mitdenkt, dass man das nicht jedes Mal neu diskutieren muss? Ist ein Spannungsfeld, da sage ich nicht, was ist das Beste, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Cybersecurity auch darunter leidet, dass sie immer so ein bisschen außen vor steht, sage ich mal, und als Letztes drankommt. Und ich glaube, es würde einen großen Vorteil bieten, dass von vornherein zu denken, wir kommen da vielleicht ja auch noch, haben vielleicht noch Zeit darüber zu diskutieren, über die Gesamtresilienz, in der diese Cybersecurity stattfindet. Und ich glaube, das wäre der richtige Pfad, dass man anfängt, den Unternehmenserfolg in den verschiedenen Dimensionen zu denken und die Cybersecurity eine dieser Dimensionen wird, die immer mit dabei ist.
Ja. Ich habe selber in einem Unternehmen noch vor gar nicht allzu langer Zeit erlebt, dass die Cybersicherheit dort daraus bestand, alle 90 Tage das Passwort zu ändern. Und das Ergebnis war ein bisschen, dass die Mitarbeiter dann ihr altes Passwort benutzt haben mit einer 1 dahinter. Also das hätte sogar ich erraten können. Ich würde gerne noch, da wir gerade so ein bisschen über diese Bewusstseinsentwicklung für die Bedrohungslage ja sprechen, einmal gerne von Ihnen wissen, vielleicht haben Sie das im Kopf oder vielleicht auch nicht, aber über wie viele Zwischenfälle sprechen wir denn hier eigentlich im Jahr und können Sie da so ein bisschen den Wert beziffern? Also für die maritime Branche jetzt nur, ich glaube, weltweit wäre das sehr schwierig, aber ja, wie ist die Situation da aktuell?
Also ich könnte kurz mal nachblättern, es gibt einen neuen BSI-Report, wie viel Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, Angriffe pro Minute stattfinden. Okay. Also Sie können ja mal einfach, das ist meine Lieblings-Homepage, vielleicht auch alle Mithörer, das ist www.sicherheitstacho.eu. Das ist das Honeypot-Netzwerk der Telekom. Die lesen mit, wie viele Angriffe in ihre Honeypots, also das sind einfach Systeme, wo einer angelockt wird und man kann es auslesen, dann eben reingehen. Das ist erschütternd. Oben drüber steht bei der Telekom natürlich auch noch Erleben, was verbindet. Aber da sehen Sie, wie viele Angriffe minütlich, pro Sekunde Und das ist auch wieder nur ein Bruchteil, dann eben in der Welt, dann auf wen auch immer, das wird auch sehr gut visualisiert, stattfindet. Und wie gesagt, die Angreifer unterscheiden erstmal nicht maritim oder nicht maritim. Und das ist ein Riesenjob von der IT-Security, also den Jungs, den IT-Guys in den Unternehmen, eben diese Angriffe abzuwehren. Und es ist eben dann die Aufgabe der Geschäftsleitung. Die Amerikaner haben da das Wort dafür, Shields up, da eben sich um die IT-Sicherheit zu kümmern, das auch vorauszudenken und dann eben nicht immer im Rückspiegel zu gucken, ja, was ist denn passiert? Weil das passt nicht zum Thema Dynamik und das, was wir gerade auch schon skizziert haben, was nächstes Jahr unter Umständen oder sag mal, was sich da entwickelt am Horizont und auch mit Sicherheit passieren wird. Also die Anzahl ist unglaublich und sag mal, das Risiko ist auch tendenziell steigend. Und wie gesagt, gucken Sie mal auf Sicherheitstacho EU. Das ist spannend.
Ich glaube, das wird auch oftmals nicht ganz verstanden und etwas unterschätzt, dass Hacker nicht einzelne Leute sind oder einzelne Gruppen, die vor ihren Rechnern sitzen und Ideen haben, sondern das ist eine vollständige Industrie geworden. Und die haben auch automatisiert. Die können auch nicht alles händisch machen. Und genau das ist der Fall. Also wer wird denn mich schon angreifen? Das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern wenn man entsprechend die Shields nicht hoch hat, wenn man den Schutz nicht aufgebaut hat, dann schlagen die Systeme an. Dann haben die Hacker den Erfolg für den ersten Eintritt ins System. Und wenn sie den haben, dann schauen sie, ob es sich lohnt, damit weiterzuarbeiten. Und dann schauen sie eben auf die entsprechende, auf das entsprechende Unternehmen. Aber bis das soweit ist, ist dort auch die Automatisierung die Automatisierung sehr hoch bei den Hackern und der Angriff bezieht sich einfach nur darauf, wie angreifbar sind die Systeme und nicht, wer sitzt dahinter.
Ja, das ist ja auch ein Problem, dessen ist sich ja auch die Politik durchaus bewusst. Ich habe jetzt gelesen, dass ab dem 1. Januar 2024 einheitliche IACS-Anforderungen gelten sollen. Das steht für International Association of Classification Societies und das gilt für klassifizierte Schiffe und Offshore-Installationen. Und das sind Anforderungen und Standards, die für Cybersicherheit verpflichtend sind. Sollte das nicht eigentlich bedeuten, dass dann Reedereien für die Zukunft gut aufgestellt sind, wenn es diese Anforderungen gibt und man die umsetzen muss?
Mit Sicherheit, zumal die Schiffe, also die Reedereien, also wir hatten ja schon mal die IMO, kommen jetzt auf die Ziffern nicht. Die Vorgabe, ich glaube nicht, dass sie sonderlich weit umgesetzt ist, gab es auch noch eine Schonfrist, aber es ist auch wieder zum Thema Versicherungsschutz. Diese Vorgaben, die Sie gerade genannt haben, die sind natürlich auch Grundlage des Versicherungsschutzes, also der Klassen. Also die Schiffe werden und auch die Vorgaben werden klassifiziert. Und wenn ich diese Klassifizierung und die Vorgaben nicht einhalte, ist der Versicherungsschutz schon wieder gefährdet. Also das ist schon ein System, was die Reedereien kennen. Ja, deswegen ist das für die ein Standard. Und insofern sind diese Vorgaben extrem wichtig, weil es immer wieder darauf hinweist, lieber Reeder, da musst du noch Hausaufgaben machen, falls du das Ganze noch nicht matchst. Die Begeisterung dazu ist nicht groß, genauso wie Datenschutzgrundverordnung und so weiter und so weiter, aber extrem wichtig und ist bestimmt ein weiterer Baustein in Richtung IT-Sicherheit und im maritimen Bereich. Natürlich, es geht um Versorgung der Bevölkerung. Die Reedereien haben eine ganz andere Aufgabe als verschiedene andere Einheiten und insofern sind diese Vorgaben richtig und wichtig.
Ja, diese Vorgaben sind ja auch nicht aus der Luft gegriffen oder neu erfunden, sondern das sind der allgemeine Approach, den man für insbesondere Anlagen, Cybersecurity, für alle, also ziemlich alle anderen kritischen Infrastrukturen auch genommen hat. Jetzt muss man natürlich sehen, ich meine, es ist sogar der Juli mittlerweile für die IACS-Vorschriften, aber die man muss schauen, dass dort nur die Neubauten involviert sind für den Moment, die also jetzt ab 24 dann in Auftrag gegeben werden. Also das wird also sehr langsam in Gang kommen. Das wird also nicht unbedingt den Bestand betreffen, es sei denn, die Versicherungen verschärfen das. Also es wird einfach eine ganze Weile dauern, aber ich glaube, der Startschuss wäre gelegt und insbesondere auch der Startschuss für Produkte. Also für Produkte, für Lösungen, dass man nicht alles immer neu bauen muss, sondern dass es dann mehr und mehr Anbieter gibt, die sagen, ja, ich kann euch diese Form von Sicherheit einbauen. Und das wird sicherlich eine Riesenerleichterung sein, auch für die Reedereien zu sagen, okay, dann rüsten wir uns aus. Wie es heute zum Beispiel mit der Vernetzung läuft, mittlerweile gibt es gute Lösungen, die können praktisch eingekauft werden und dann sagen sich jeder, okay, dann rollen wir das über unsere ganze Flotte aus. Das wäre meine große Hoffnung, dass solche Regularien, auch wenn sie nicht jedes einzelne Fahrzeug, jedes einzelne Schiff betreffen zum Beispiel, trotzdem diesen Startschuss geben, diese Industrie in Gang zu bringen und Lösungen viel, viel leichter einkaufen zu lassen.
Jetzt haben wir gerade schon das Beispiel Reedereien hier angesprochen. Ich würde mal gerne jetzt davon ausgehen, ein bisschen in die Praxis gucken. Wenn eine Reederei jetzt mal wissen will, wie gut ist sie eigentlich aufgestellt gegen Cyberangriffe, dann kann sie einen Audit machen. Also einmal eine Bestandsaufnahme zu den Systemen, die schon da sind oder die vielleicht noch eingeführt werden müssen. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, also wie sieht konkret denn so ein Audit für eine Reederei aus? Was wird da gemacht?
Also ein Audit, wenn Sie dann sagen, also wenn das eine kritische Infrastruktur ist, also da wurden ja auch die Schwellenwerte und so weiter dann eben auch gesenkt, das muss jedes Unternehmen für sich dann eben entscheiden, können die auch anfragen, bin ich es oder bin ich es nicht, beim BSI. Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Aufwand, zu installieren mit den Managementsystemen, mit den Reports und so weiter. Das ist schon eine Herangehensweise. Wenn ich kritische Infrastruktur bin, führt da kein Weg dran vorbei. Aber wieder 2080-Ansatz, einen Überblick zu bekommen, also was wir anbieten. Wir müssen die ja auch prüfen, ob sie versicherbar sind, die IT-Systeme, die Reedereien, die Logistiker, so, und das sind aufgrund unserer Schadenerfahrung müssen wir nicht mehr fragen, sondern können sehr gezielt fragen. Und da dauert eine Analyse, wie gesagt, wo ich dann eine Roadmap rausbekomme, dann 2 bis 3 Stunden. So, und dann habe ich die Big Points schon mal abgefragt. Also die IT-Beauftragten des Unternehmens plus meine IT-Kollegen. Das geht schon sehr, sehr zielgerichtet. Natürlich im Detail muss man dann nochmal wesentlich tiefer eintauchen, aber damit kann ich schon mal den ersten Schritt auf alle Fälle wagen. Und wo wir immer darauf hinweisen, das ist Einbindung des Managements, weil auch wenn ich die IT-Sicherheit deutlich verbessere, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Hacker trotzdem Zutritt in oder Zugriff auf meine Systeme bekommt. Und dann habe ich den Schadenfall und der muss vorgedacht werden. Und das ist eben unsere Erfahrung, wenn ich gut vorbereitet bin. Das ist wie mit allen anderen Notfallplänen, mit allen anderen Schäden auch. Wenn ich gut vorbereitet bin, kann ich den Schadenfall, den Inzident deutlich besser und schneller vor allem, und darum geht es ja im Wesentlichen gerade in der Logistik, abarbeiten. Und dieses Drehbuch nenne ich es mal, also dieser Cyber-Notfallplan, weil einen IT-Notfallplan haben die, das haben die IT-Jungs. Aber den Plan, wo die Geschäftsleitung mit eingebunden ist, bezahle ich Lösegeld? Ja, nein. Schicke ich meine Leute nach Hause? Ja, nein. Diese ganzen Kernfragen, wie kommuniziere ich nach draußen, offen oder eben etwas zurückhaltend, das kann ich alles vordenken und damit mit so einem Notfallplan, unabhängig vom Thema IT-Sicherheit, vermeide ich, wir nennen das immer die Headless-Chicken-Situation, also wenn einer keine Vorbereitung hat, dann haben wir es regelmäßig das Problem, dass wir da wirklich einen Hühnerhaufen haben, wo dann am Anfang Fehlentscheidungen getroffen werden. Und das lässt sich zum Thema Zertifizierung oder beziehungsweise dann eben das Thema Analysen sehr, sehr gut vorbereiten und auch mit kurzem zeitlichen Horizont gut umsetzen.
Ja, das kann ich nur unterstützen an der Stelle. Cybersicher gibt es nicht. Man kann die Hürde hoch oder sehr, sehr hoch ansetzen. Aber wenn jemand glaubt, dass er sich gegen jede Form von Cyberangriff schützen kann, dann ist das ein Trugschluss. Und das heißt, er muss sich ohnehin damit beschäftigen, was passiert, wenn es doch passiert? Also wie gehe ich damit um, wenn ich angegriffen werde? Also das sollte sogar eine unter Umständen eine der ersten Maßnahmen sein. Ja. Und dann kann man schauen, wenn man jetzt so ein Audit macht, was ist mein Zielzustand? Also wie hoch möchte ich die Hürde haben? Wie hoch ist die Hürde heute? Welche Maßnahmen kann ich ergreifen? Welche Reihenfolgen kann ich da ansetzen? Ich kann zwischendurch auch mal schauen, wie sicher sind denn meine Systeme? Wie angreifbar kann mal ein Angreifer pro Performer, ein Ethical Hacker kann mal drauf losgehen lassen und schauen, aber letztendlich wichtig ist, dass ich, egal wie hoch die Hürde ist, dass ich weiß, wie gehe ich damit um, wenn es doch passiert. Und ein Punkt vielleicht auch nochmal, der könnte wichtig werden, die Behörden, gerade in kritischen Infrastrukturen für die Cybersicherheit, die schauen so ein bisschen danach, gibt es ein System, ist ein System installiert, das dafür sorgt, dass man sich mit der Cybersecurity adäquat auseinandersetzt. Das ist aber schon passiert in anderen kritischen Infrastrukturen, Bahnbereich zum Beispiel, dass die Behörden, die für die Zulassung der Anlagen zuständig sind, viel, viel höhere Erwartungen stellen und sagen, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann aufgrund von Cybersecurity-Angriffen, dann muss der Schutz gegen diese Angriffe deutlich viel höher ausfallen, so dass wir wissen, wir haben immer noch zuverlässige, sichere Systeme, die wir betreiben können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch im maritimen Bereich, insbesondere in Häfen, also im Bereich der Sicherheit und ganz sicher auf den Schiffen ein Aspekt werden wird, wo man nicht nur schaut, ja, sind wir gut geschützt gegen Angriffe, sondern wie sicher ist der Betrieb dieser Anlagen, wie sicher ist der Betrieb dieser Schiffe noch, insbesondere natürlich bei zum Beispiel Tankschiffen, wo also der Schaden enorm sein kann, auch für die Umwelt.
Ja, Herr Wiese, Sie haben vorhin schon mal im Gespräch das Stichwort Gesamtresilienzplanung fallen gelassen. Gehört das jetzt an der Stelle dazu oder können Sie mal beschreiben, was die Gesamtresilienzplanung denn eigentlich ist?
Ja, also Resilienz ist eine Frage des Gesamtsystems, des gesamten Unternehmens, der gesamten involvierten Anlagen, Management-Systeme, Management-Lösungen. Und die Frage ist, wie resilient, wie widerstandsfähig das System ist, sowohl gegen Angriffe als auch bei Angriffen. Also wie stark ist das System beeinträchtigt, wenn Angriffe erfolgreich sind? Wie schwierig sind Angriffe erfolgreich zu machen in solchen Systemen? Und insofern gibt es eine Menge Maßnahmen, die gar nichts mit Cybersecurity zu tun haben, die für die Resilienz entscheidend sind und wo auch eine Menge Maßnahmen, weiß ich, Redundanzen, nicht Lagerhaltung, verschiedenste Lösungen, die Resilienz verbessern und die auch gleichzeitig, wenn man so will, die Folgen von Cyberangriffen abfedern können, die überhaupt gar nichts mit Cyberlösungen zu tun haben. Also da bin ich auch wieder bei dem Herrn Fischer-Erzig unbedingt. Es gibt eine Hausaufgaben, die man zu machen hat, wenn man so will. Das heißt auch Cyberhygiene. Das ist wichtig. Ob ich dann darüber hinausgehe, das hängt davon ab, was ich erkannt habe an Risiken, was ich unbedingt unterbinden möchte. Aber abgesehen von diesen Cybermaßnahmen gibt es eben eine ganze Reihe von Maßnahmen in diesen Unternehmen, die unternommen werden sollten, unternommen werden müssen, um eben die Folgen, die Konsequenzen von Cyberangriffen abzufedern und nicht nur Cyberangriffe, sondern alle möglichen anderen Vorkommnisse, Katastrophen eben auch.
Ja, kann ich nur unterstützen. Also das ist das Thema Notfallplan. Also nicht nur, dass dann vorne dann überlegt wird, wie gehe ich jetzt in der Stunde 1 und 2 mit dem Thema um, auch wichtig. Aber Resilienz bedeutet eben auch, und das macht in Anführungsstrichen auch Spaß, solche, ich nenne es mal Workshop, wo dann einfach gesagt wird, okay, heute beschäftigen wir uns mit dem Controlling. Also ich kläre die Frage, und das ist Resilienz, wenn der Angriff am 25. des Monats passiert, wie überweise ich meine Löhne und Gehälter? Ganz entscheidend, sonst sind die Leute nämlich teilweise weg. Wie kommuniziere ich mit meinen Lieferanten und Kunden? Wie kommuniziere ich mit der Bank, dass die vielleicht auch irgendwelche Zahlungen erwarten und ich kann es nicht leisten? Also dass man diese Liste, mit wem muss ich wie informieren, auf dem Zettel habe und vielleicht im Vorfeld schon mit denen spreche. Das geht nämlich. Die Banken sind dankbar, wenn das abgestimmt ist für den Tag X, weil die wissen auch, das ist gelebte Realität. Wie gehen wir damit um? oder auch ganz simple Geschichten wie, wie halte ich meine Logistik aufrecht? Dann früher gab es Lieferscheine, hat heute keiner mehr. Ich drucke Lieferscheine, ich packe an jede Ecke, die es dann braucht, dann eben jetzt schon Lieferscheine, weil ich kann sie gar nicht mehr kaufen mit Durchschlag oder ich kaufe die dann eben. Also das sind einzelne Schritte und wenn man die Fachleute in den Abteilungen fragt, mach mal die Augen zu, stell dir den Worst Case vor, das System steht 2 bis 3 Wochen. Das ist die Realität. 2 bis 3 Wochen, das ist das Szenario. Alles andere, das ist ein Inzident, wo ich sage, naja, blaues Auge davongekommen, aber wenn es mich erwischt, habe ich 100% Ausfall 2 bis 3 Wochen und dann baue ich mein System sukzessive wieder auf. Ja, das ist das, was da draußen passiert. Sie haben ein paar Beispiele genannt. Und dann muss ich wissen, wie organisiere ich mich dann? Und das kann ich im Detail auch, denke ich mal, ganz gut vorbereiten. Und dann sind wir bei dem Thema Resilienz. Und da ist also, wie gesagt, weit weg von digitaler Hoffnungslosigkeit. Man kann eine Menge vordenken und machen.
Ja, und so wie Sie das beschreiben, sollte man das auch unbedingt tun, denn wenn das Ergebnis ist, dann sollte das wohl jedem jetzt die Augen öffnen, dass man da ja sich doch besser aufstellen sollte, um eben das zu vermeiden. Also wenn man wochenlang Ausfall hat, könnte ich mir vorstellen, dass das für manche Unternehmen eventuell auch schnell existenzbedrohend werden könnte.
Insolvenzen sind da.
Ja, das ist ja genau, was Sie gerade beschreiben, ne? Langer Ausfall, eventuell noch verlangtes Lösegeld. Also da kann man ja auch schwer abschätzen, welche Folgen da hinten dann eigentlich noch dranhängen.
Doch, das geht. Also Entschuldigung, aber wir haben Erfahrung ist die Summe aller Schäden, die wir reguliert haben. Und man sieht eben sehr, sehr genau, an welcher Stelle entstehen Kosten. Also Großkundenausfall, ZB, wenn sie den nicht beliefern können, ist ein Riesenthema. Wenn ich Jobs nicht bekomme, also Logistik, auch Frachtaufträge nicht bekomme und. Also es lässt sich relativ gut runterdefinieren und darüber dann eben auch, sag mal, das Höchstschadensszenario auch verifizieren anhand von wirklichen Praxisbeispielen. Also das lässt sich pro, natürlich sehr, sehr individuell, pro Kunden, pro Reederei dann eben definieren, aber es ist machbar.
Es unterscheidet sich auch nicht so grundlegend, ob ein Ausfall aufgrund von Cybersecurity entsteht oder aufgrund einer Ever Given, die im Suez quer liegt oder aufgrund eines Unwetters, die irgendwelche Häfen außer Kraft setzen. Also insofern ist die Überlegungen sind sehr ähnlich, die Lösungen sind ebenfalls sehr ähnlich. Von daher ist es alles gar keine Hexerei und vieles von dem tatsächlich wird auch schon gemacht. Nur, wenn man sich vor Augen hält, dass eben nicht alles statistisch passiert, sondern tatsächlich Angriffe gezielt, die Statistik außer Kraft setzen, die Probabilistik, also die wir sonst zugrunde legen, wenn wir Sicherheiten und Eintretenswahrscheinlichkeiten rechnen, wenn also plötzlich ein Hacker das manipuliert und gezielt die Lücke findet, dann muss man einfach etwas anders mit diesen Vorkommnissen umgehen, muss etwas andere Puffer schaffen. Ich glaube, das ist was am Ende rauskommen wird, dass einfach nicht mehr so viel nicht so viel ausgequetscht und optimiert wird, sondern etwas mehr Redundanzen im System lässt und wird dann sicherlich auch feststellen, dass die Schäden deutlich nicht mehr so gravierend sind, auch in den Vorausberechnungen.
Ja, es ist schon spannend, wenn man sich den ganzen Bereich mal anguckt und genau dann mal schaut, was so alles passieren kann. Ich würde gerne jetzt zum Abschluss des Podcasts, weil wir uns jetzt langsam dem Ende schon nähern, vielleicht mal schauen, ob Sie ein paar Beispiele für Best Practices haben. Wir hatten am Anfang schon mal darüber gesprochen, also Mitarbeiterschulung, Bewusstsein im Unternehmen schaffen. Herr Fischer-Erzig, Sie hatten schon angesprochen, auch einfache Dinge wie Zwei-Faktor-Authentifizierung umsetzen. Wir hatten eben die Notfallplanung, also einen Notfallplan haben, der dann in Kraft treten könnte. Gibt es noch andere Best Practices, die man unbedingt einführen und umsetzen sollte?
Ja, das Oberste, das Wichtigste, denke, Herr Wiese, da sind wir uns einig, ist ganz einfach, dass die Geschäftsleitung hinsetzt und sagt, lass es uns mal zu Ende denken. Lass es uns mal wirklich zu Ende denken, was ist wann und nicht diskutieren, ob und warum und ist doch noch nicht, sondern dass man sagt, okay, ich übernehme wirklich die Verantwortung und ich will es wissen und dann daraus eben die Maßnahmen ableitet. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist dann ganz klar das Thema Notfallplan. Da ist eben auch die Geschäftsleitung gefordert, weil wenn ich heute sage, mach mal einen Cybernotfallplan, dann sagt die Geschäftsleitung in der Regel, ja, dann frage ich mal meinen IT-Guy, also meinen IT-Verantwortlichen. Das ist genau das, was ich sage. Dann haben sie es noch nicht verstanden. Die Verantwortung liegt bei der Geschäftsleitung. Und dass man dann sich dann runterarbeitet, dass man sagt, okay, wir machen mal eine grobe Analyse und dann kommen eben diese Punkte wie dann Multifaktor-Authentifizierung, Awareness-Trainings. Dann gibt es immer so Big Points, es ist wieder fachlich, die Trennung der Sicherheits- der Backups vom Active Directory oder. Also dann geht es schon ins Detail, aber auch wirklich Punkte, die man relativ schnell abarbeiten kann, sodass man da auch die Low-Hanging Fruits dann eben abarbeitet und dann auch darüber dann eben auch die IT-Sicherheit unmittelbar dann eben verbessert und dann natürlich auch weiß, okay, IT-Sicherheit kostet Geld. Und dann geht es ganz schnell weiter in sehr gute Lösungen wie Incident Manager oder Security Operation Center, was man alles dazu kaufen kann, was extrem hilfreich ist und aber Geld kostet, aber trotzdem einfach den Fortbestand des Unternehmens gewährleistet.
Ja, ich denke, das kann ich tatsächlich nur unterstützen. Daher kommt sicherlich auch diese Initiative bei der Umsetzung von NIS 2, also der Direktive der EU zum Schutz der IT-Systeme kritischer Infrastrukturen. Dort in der Umsetzung in Deutschland beispielsweise eine persönliche Haftung von Geschäftsführern mit einzubauen. Ob die durchkommt oder nicht, das werden wir noch sehen. Aber diese Idee kommt genau daher. Erst wenn die Geschäftsführung versteht, dass es ihre Verantwortung ist, werden sie dafür sorgen, dass die Lösung in der Organisation fußfest und dass jetzt einzelne Verantwortlichkeiten sind oder ob man das entsprechend die Umsetzung auf andere Art und Weise organisiert. Das ist ja dann den Unternehmen anheimgestellt, aber dass eben dieser Ruck durch die Führungsetagen muss, dass das ihre Verantwortung ist und dass die Konsequenzen eben auch eine Pleite bedeuten können und schon deshalb eine Unternehmensführung nicht auf irgendeinen IT-Verantwortlichen zeigen kann.
Ja, dann hoffen wir, dass wir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen zu dieser Bewusstseinsentwicklung beitragen und dass eben auch dann entsprechende Personen an diesen Positionen das hören und dieses Bewusstsein dafür entwickeln. Ich hätte noch eine letzte Frage und das ist ein bisschen der Ausblick in die Zukunft mal anhand einer konkreten Technologie. Stichwort ist KI. KI, also künstliche Intelligenz, ist ja derzeit in aller Munde oder ich könnte auch sagen in allen Medien. Also es wird wohl über kaum ein Thema, ein digitales Thema so viel diskutiert wie aktuell über KI. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was sehr, sehr spannend ist, weil es ja doch sehr viel verändern könnte. Kurze Beispiele, also mittels KI, ich glaube, Herr Fischer-Erziges, hatten Sie ganz am Anfang mal gesagt, lassen sich schon Sprachnachrichten zum Beispiel des CEOs oder Kapitäns generieren. Die kann man gar nicht mehr als Fake identifizieren. Man kann andere Personen imitieren und vortäuschen, man sei jemand ganz anderes. Sind Ihnen persönlich da schon solche Fälle bekannt, beziehungsweise was sehen Sie da auf die Branche noch zukommen?
Also diese Fälle sind bekannt, streiten wir uns über den Versicherungsschutz, weil das ist in den Bedingungen auch noch nicht klargestellt. Mhm. Aber KI hat vielmehr neben diesen, offensichtlichen Themen hat KI halt ein Riesenpotenzial, die Frequenz zu erhöhen. Ne? Was Herr Wiese ja sagte, die automatisieren ja ihre Angriffsszenarien eben auch. Und dann sind die halt in der Lage, nicht, was weiß ich, hunderten Leuten auf den Nerv zu gehen oder die anzugreifen, sondern 100.000 oder noch mehr. Also diese Automatisierung und dann eben auch das Generieren, also wir sind ja nichts anderes als ein riesiges Datenmeer und das rauszuanalysieren und dann eben mit KI unterstützt, die richtigen Targets zu finden, die Schwachstellen zu finden, die ganzen Informationen, die Jungs da draußen im Darknet ja handeln, abzugreifen und zu aggregieren und dann noch zielgerichteter arbeiten zu können, das ist KI. Ja, man muss sich vorstellen, im Darknet oder auch auf anderen Plattformen wie Telegram, da werden wahnsinnig viele Daten gehandelt aus WhatsApp, aus Facebook. Man kann auch nur jedem raten, achte drauf, wo du deine Daten lässt. Und daraus erarbeitet sich die KI extrem zielgerichtete Angriffe. Das halte ich für das größte Problem, weil KI ist ja nicht intelligent, sondern ist einfach ein statistisches Auswertungsprogramm, Stand heute. Ja, so, das muss man auch mal ein bisschen relativieren, aber hat einen riesen Impact auf genau diese Thematik. Und man kann es natürlich auch umdrehen, dass man natürlich auch in der Analyse der Angriffe genauer wird. Das ist immer, sind immer zwei Seiten und ich hoffe, dass da die gute Seite gewinnt oder auf Ballhöhe bleibt, aber man muss das im Auge behalten.
Ja, ganz genau. Also das sehe ich auch im Bereich der Cybersecurity-Lösungen im Moment, dass es da ein bisschen ein Wettrüsten, könnte man sagen. Am Ende wird sich die eine KI mit der anderen KI auseinandersetzen und Deepfakes identifizieren oder eben Muster erkennen. Ich glaube aber mittelfristig, der Mensch ist ja nicht nur bei der Täuschung durch Deepfakes das schwache Glied, sondern das ist ja in vielen Bereichen ist der Mensch sozusagen die Fehlerursache mittlerweile, weil unsere Anlagen selber so gut geworden sind. Und ich glaube, da ist KI auch eine Riesenchance. Das sieht man jetzt. Autonome Autos zum Beispiel sind deutlich zuverlässiger und weniger unfallanfällig wie von Menschen gefahrene Autos. Das Fahren von Schiffen, autonomen Schiffen, geht rasant voran. Ich könnte mir also vorstellen, dass viele der Fehlerquellen, die Menschen derzeit noch in diesem Gesamtsystem darstellen, durch KI auch wegfallen dürften. Und da können wir also, denke ich, eher beruhigt darauf schauen, dass KI uns unterstützt, als dass die Hacker diejenigen sind, die jetzt KI am besten für sich verwenden.
Ja, danke für Ihre Einschätzung. Ein auch spannendes Thema und vor allem, was sich ja auch lohnt, durchaus zu beobachten und ein bisschen dran zu bleiben, was sich da noch alles tut. Es bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel oder ein Wettrüsten, wie Sie das gerade genannt haben. Wenn die eine Seite da aufrüstet, muss die andere Seite einfach nachziehen. Und ich glaube, das wird sich so schnell auch gar nicht ändern. Ich habe gedacht, es bleibt ja spannend zu sehen, wenn wir diese Folge oder wenn wir uns auch nochmal unterhalten in ein paar Jahren, dann nochmal auf das Thema gucken, was sich dann alles so verändert hat. Ich glaube aber, die Beispiele, die wir heute diskutiert haben, die bleiben bestehen. Denn es sind ja doch Dinge, mit denen man sich da auseinandersetzen muss oder die man erstellen muss, sei es jetzt Notfallplan und so weiter oder eine Bewusstseinsentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auch durch Regierung oder andere Organisationen. Das sind ja Dinge, die bleiben. Und Sachen, die man wissen muss, um das Thema eben ein bisschen genauer zu kennen und dann auch zu beobachten. Ich habe viel gelernt heute, fand die Diskussion mit Ihnen wirklich sehr, sehr spannend. Für alle Hörerinnen und Hörer, wir hatten ein paar Links oder Webseiten auch in der Folge genannt. Die finden Sie auch bei uns in den Shownotes, um vielleicht auch selber mal drauf zu klicken oder mal zu schauen, was Sie dort noch für Informationen finden. Also gerne reinschauen. Und ansonsten bedanke ich mich beim Zuhören und bei Ihnen, Herr Wiese, Herr Fischer-Erzig, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das tolle Format.
Dankeschön.
Bis dahin.